Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, rund um Weihnachten, jetzt hören Sie es knistern? Das ist der Kandis in unserem heißen Tee, den Sie mir eben gekocht haben.
Was?
Für unseren Jahres-Weihnachts-Rück- und Ausblick in unserem kleinen Podcast. Es knistert in der Tasse. Der Kandis.
Ja, ich habe das ja verstanden. Jetzt hören Sie auf, das macht mich ganz wahnsinnig. Ich finde Weihnachten so eine anstrengende Zeit und ich bin überhaupt gar nicht in Weihnachtsstimmung. Und weiß ich nicht, Lorraine, wie kommst du klar Weihnachten? Alles okay bei dir?
Ich glaube, bei mir ist dieses Jahr ein bisschen ruhiger, deswegen alles gut. Aber ich versuche dir davon jetzt ein bisschen Energie zu geben, dass du wieder besser klarkommst.
Hey, das finde ich toll, wenn du mir ganz viel Energie geben kannst.
Sag mal, habt ihr noch alle Schrauben im Tannenbaum? Alle Nadeln am Gehölz? Es ist Weihnachten, es war Weihnachten, also wie auch immer, je nachdem, von wo man guckt. Das ist doch schön. Mit der Familie, knallende Türen, knisternder Kandis,
ja,
schreiende Kinder.
Ganz genau.
Ganz egal, in welchem Alter.
Ja.
Das Allerschönste ist aber, dass wir hier jetzt zusammenkommen, oder? Für unseren kleinen Sonderpodcast.
Ja, Lorraine, es ist eines der größten Geschenke, die du mir dieses Jahr gemacht hast.
Ob es jetzt das Allerschönste ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist schon okay, sagen wir mal so. Es ist schon okay.
Ist wie die Socken vom letzten Jahr. Also, ich meine das Geschenk mit den Socken vom letzten Jahr. Entschuldigung.
Okay, ich bin heute vielleicht ein bisschen mehr zu hören als sonst. Und das hat natürlich den Grund, dass ich auch ein bisschen was für euch vorbereitet habe. Wir haben tolle Fragen im Gepäck, die ihr beantworten dürft. Was war euer prägendster Moment zum Beispiel? Oder was wird uns nächstes Jahr so erwarten? Aber auch ein kleines Quiz. Wir haben ein schönes Zitate-Raten hier für euch. Also wir, damit meine ich mich. Und da wird's auch, glaube ich, ganz lustig zu erfahren. Hat's jetzt Friedrich Merz gesagt oder doch Jakob Augstein?
Aber ganz kurz, Doreen, weil ich bin auf Kommando und auch sonst, ehrlich gesagt, nicht schlagfertig. Also, ich glaube, das meint man damit, wenn man sagt, also ich bin überhaupt nicht schlagfertig und auch eigentlich gar nicht so lustig. Muss es jetzt wahnsinnig lustig sein, so ein heiterer Jahresendsendung, oder können wir ganz normal so muffelig sein wie immer?
Heiter bis bewölkt.
Ja,
heiter bis bewölkt ist die Ansage dieses Meinungsklimas in diesem Podcast.
Okay.
Mit einer leichten Note von Zuversicht.
Oha.
Ich finde, du solltest ein bisschen Selbstzweifel mal gerade runterschrauben. Ich finde euch beide sehr lustig und ihr seid gar nicht so muffelig. Jetzt nicht hier so zu Weihnachten noch die negativen Vibes auspacken.
Doch, ich hab Jahresendblues eindeutig. Ich komme einfach darüber nicht. Es ist tatsächlich so.
Sagen wir mal so, vielleicht fangen wir jetzt, versuchen wir jetzt einfach mal anzufangen, weil ich glaube...
Können wir nicht lieber über meine...
Bevor sich der letzte Zuhörer auch noch schlafen gelegt hat.
Alle interessieren sich nur für sich. Niemand interessiert sich für mich. Ich möchte mal über meine Befindlichkeit reden. Am Ende des Jahres, ich bin überhaupt nicht heiter gestimmt und nicht zuversichtlich. Ich bin eher depressiv, ich bin verschlossen, ich bin in mich gekehrt und so. Geht es nicht vielen Menschen so um diese Jahreszeit? Es ist dunkel, man hat zu wenig Vitamin D irgendwie. Nee? Nein?
Augstein, was sind Sie für eine trübe Tasse geworden bei all den Jahren? Das war früher anders. Nein, das ist ein schönes Fest. Man hat ein bisschen Familie, vielleicht kann man auch alleine ganz toll feiern, das habe ich noch nie gehabt, aber will ich auch nicht ausschließen.
Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, kann natürlich sein. Ja, wir sollen alle verlassen. Gut, dann braucht es eine Zweitfamilie. Grüße gehen raus.
What?
Aber nein, ich finde, was wirklich überraschend ist, aber das überrascht mich jedes Mal aufs Neue, ist, man rennt mit der üblichen Geschwindigkeit, manchmal sogar noch beschleunigter durch den Dezember und denkt, ach, noch am 23., am 22. denkt man, Mann, der Januar, der ist aber so weit weg. Und gefühlt ist er auch so weit weg, weil dazwischen halt dieser Wattebausch-Puffer von 3, 4 Feiertagen hängt und diese Zwischenjahreszeit. In Wahrheit ist das eine schlappe Woche. Und man denkt, das mache ich im nächsten Jahr. Das ist so weit weg. Oh Gott, okay, dann fällt der Himmel runter im Januar. Macht nichts, ist ja noch Mitte Dezember. Und diese Zeitverzögerung beziehungsweise die unterschiedliche Zeitwahrnehmung, das ist das eigentliche Wunder von Weihnachten.
Siehst du, und das finde ich total gut, dass Sie das jetzt hier mal so besinnlich und innerlich und konzentriert und mit so einer Selbstwahrnehmungsfähigkeit, die man Ihnen gar nicht zutraut als alter weißer Mann, auf den Punkt gebracht haben. Finde ich gut. Und es fasst auch ein bisschen meine Stimmung zusammen, denn ich bin jetzt... ich bin ja nicht gläubig im kirchlichen Sinne. Wir könnten darüber auch noch reden. Lorraine, bist du gläubig?
Nein.
Gar nicht?
Bin ausgetreten.
Ah, okay. Gut. Also, ich bin nicht gläubig im kirchlichen Sinne. Aber ich bin doch irgendwie so spirituell berührbar um diese Jahreszeit, muss ich sagen.
Amen. Und
doch, ja, wie Sie finden, das klingt. Nein, ich gehe immer in die Kirche Weihnachten. Also, um so
das machen wir auch.
Ich das ist auch ganz nett, ja.
Aber ihr immer nur aus so bürgerlicher Verpflichtung.
So, jetzt machen wir mal.
Butter bei die
Fische. Echt, ne? Also jetzt mal Kanistern-Tee.
Geht los.
So ist es. Und wir brauchen wieder mehr Positivität, wie gesagt. Und deswegen möchte ich auch gleich die erste Frage, ich habe sie schon vorhin erwähnt, an euch weitergeben. Was war denn für euch wirklich der prägendste politische Moment des Jahres 2025?
Da fängt der Kollege Blome sehr, sehr gerne an.
Okay, aber der ist jetzt nicht so heiter. Ich fand den prägendsten Moment tatsächlich, ich bin das kürzlich schon mal gefragt worden, darum habe ich jetzt die Antwort parat, der Kollege Augstein kann auch ein bisschen nachdenken, war da vor der Bundestagswahl die Abstimmung, die Friedrich Merz im Bundestag erzwang, als damals noch Oppositionsführer, über so einen 5-Punkte-Plan für mehr innere Sicherheit, Asylwende, Migrationswende und so ein Zeug. Unter dem Eindruck eines, glaube ich, weiteren Anschlages damals. Und er hatte einen 5-Punkte-Plan vorgelegt und der klang irgendwie sehr gut und der klang auch sehr nüchtern und klar und hart. Das war echt ein kluger Wahlkampfzug. Und dann ließ er sich auf diese Abstimmung im Deutschen Bundestag noch ein, mit der AfD sehenden Auges, sich eine Mehrheit holend gegen die auseinandergefallene Regierungsmehrheit, und durchbrach das erste Mal, wenn man so will, wirklich vor aller Augen diese Brandmauer. Das hätte er besser nicht getan, denn die Folge war, die Linke, absolut tot zu dem Zeitpunkt in den Umfragen, wiederbelebt, kam fettkrach in den Bundestag zurück. Es hat seine Glaubwürdigkeit massiv unter Druck gebracht, die CDU, CSU wahrscheinlich um 2-3 Punkte im Wahlergebnis dann gedrückt, gemessen an den Umfragen, die sie hatten, bevor er das machte, etc., etc. Also er hat seine Kanzlerschaft, witzigerweise, von der er nahezu sicher ausgehen konnte, dass er sie kriegen würde, bereits vorher unter eine dunkle Wolke gestellt, beziehungsweise so schief aufgegleist, dass er davon immer noch nicht komplett runter ist. Also die Glaubwürdigkeitslücke, die er hat, kommt von diesem Tag. Und viele andere Dinge, auch der Umstand, dass es eben nur für eine Mehrheit CDU und SPD gereicht hat und nicht mehr für die CDU-Grüne Mehrheit, geht alles auf diesen einen Moment zurück, diese Abstimmung.
Okay, das ist jetzt wirklich, Blome, nicht so ein richtig lustiges Thema, ist auch nicht so der heitere Moment. Und
ja,
so.
Aber wenn man sich das, ja, dann, wie es sich weiter entfaltet hat.
Auch nicht so richtig schlapplachen darüber.
Nee, aber wenn man sich ernsthaft mal, wir überlegen ja manchmal, wie entstehen Jahre und wann? Und wann kriegen sie ihren prägenden Moment, aus dem sich dann ganz viel ableitet? Und das ist so ein Moment. Das ist unter dem Brennglas Politik gewesen und leider eben ein politischer Fehler gewesen.
Werbung. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Ja, aber er hat es doch nicht aus Dusseligkeit gemacht, sondern weil er dachte, er muss dem rechten Affen Zucker geben und seinen CDU-Wählern zeigen, dass er migrationsmäßig auch richtig praktisch dem Ausländer jetzt mal so einheizen kann und so, weil das will der CDU-Wähler, das will halt der Deutsche, das praktisch der Ausländer.
Lassen Sie mal die,
jetzt mal so.
Lassen Sie mal die Polemik raus.
Ja, aber na, ganz kurz, diese Politik ist polemisch, denn de facto hat ja sozusagen das, was die da gemacht haben, gar nicht so viel verändert, außer sozusagen den rechtlich einfach praktisch illegalen Zurückweisungen an der Grenze, die nun ganz klar gegen Europarecht verstoßen und bisher vor deutschen Gerichten ja auch gar keinen Bestand hatten. Das heißt, das war ja sowieso eine Nullnummer. Und der tatsächliche Rückgang der Asylzahlen, wenn man das denn als Erfolg bezeichnen will, was ich nach wie vor wirklich grundzynisch finde, den hängt ja nicht an den Leistungen dieser Regierung, sondern an irgendwelchen Maßnahmen, die ganz, ganz, ganz weit weg von hier vollzogen wurden. Das heißt, wir haben es sowieso nur mit, nein, sorry, lieber Kollege, Sie haben eben sehr lange geredet und ich habe sie sehr lange ausreden lassen, weil ich finde, dass auch gerade zum Jahresende Fairness, Verständnis und die Fähigkeit zum Zuhören zwischen uns ausgeprägt sein sollten. Deshalb hören Sie mir jetzt auch zu. Wir haben es in der Migrationspolitik vor allen Dingen mit Symbolpolitik zu tun, um dem rechten Affen Zucker zu geben. Und das wollte Merz. Und jetzt sagen Sie, das hätte er nicht tun sollen?
Okay. Nein. Migrationspolitik ist mehr, inzwischen weit mehr als Symbolpolitik, weil es sich ja in den Zahlen so drastisch niederschlägt. Und übrigens kommt es zu diesen sinkenden Zahlen, weil die Europäische Union ihren Kurs in der Migrationsfrage korrigiert oder verändert hat. Und das konnte sie tun, weil Deutschland sich auf die Seite der Verschärfungen gestellt hat, wohingegen Deutschland zuvor immer auf der Seite, wir verschärfen nicht, stand. Das ist der große Unterschied und das ist die neue Regierung mit einer neuen Mehrheit. Und weshalb ich glaube, dass es Dusseligkeit war, schlimm genug, es ist das Muster von Merz, einen Schritt zu gehen, festzustellen, wow, das kommt gut an, und dann trägt es ihn mit aus der Kurve. Er hätte es bei seinen 5 Punkten und der Ankündigung belassen können, symbolpolitisch oder nicht, aber er musste unbedingt noch einen draufsetzen. Und dieses Muster des noch einen Draufsetzens, das ist ein echtes Problem geworden für ihn.
Gut, jetzt bin ich dran. Moment,
jetzt haben Sie lange noch nachgedacht.
So ist es.
Nee, ich hatte mir das ja schon vorher aufgeschrieben. Ich habe jetzt aber auch nicht so was richtig wahnsinnig Lustiges. Für mich war tatsächlich der entscheidende politische Moment. Ich meine, sorry Leute, aber bei aller Liebe, die entscheidenden Momente des vergangenen Jahres waren für mich nicht politisch. Aber der entscheidende politische Moment war natürlich 18. März. Bundestag beschließt Lockerung der Schuldenbremse und Einrichtung von Sondervermögen und so weiter. Wo einfach Deutschland gesagt hat, in Wahrheit kriegen wir die Probleme, die wir in der Gegenwart haben, nicht mehr in den Griff und können das nur machen, indem wir uns auf eine vollkommen völlig geisteskranke Art und Weise in der Zukunft verschulden. Das heißt, das, was sozusagen die Regierung Merkel schon gemacht hat, ihrer Zeit, als sie gesagt hat, wir machen zwar schwarze Null, also ausgeglichener Haushalt, aber dafür investieren wir halt nicht mehr in die Infrastruktur und verschulden uns eben auf diese Weise bei kommenden Generationen. Diese Rechnung müssen wir heute bezahlen, indem wir uns richtig in Geld verschulden bei kommenden Generationen. Und das finde ich in einer Art und Weise verantwortungslos. Und auch komplett zukunftsabgewandt. Das ist ja nur scheinbar, wir wenden uns der Zukunft zu. In Wahrheit zeigt es, dass diese Politiker gar nicht mehr an die Zukunft glauben. Weil nur so kann man das machen, dass man heute Geld ausgibt, von dem man weiß, dass man es morgen nicht wieder verdienen wird. Erster Teil, obwohl ich eigentlich ja für diese Infrastrukturinvestition bin. Zweiter Teil natürlich die vollkommen überflüssigen und auch brandgefährlichen Investitionen in die Aufrüstung und in die Politik. Also die Militarisierung der Politik, die man aber den Menschen gar nicht so zumuten will, weil man will eben nicht haben so, aha, für Panzer habt ihr Geld, aber für Kindergärten nicht. Also leiht man sich das Geld für die Panzer einfach, damit die Leute das sozusagen nicht merken, was da passiert. Das finde ich eine gefährliche, verantwortungslose, zukunftslose Politik. Und der einzige Grund, warum das in diesem Land durchgeht, ist, dass wir überhaupt nur noch so wenig junge Leute haben. Deshalb wehren die sich auch nicht richtig dagegen.
Auch wenn ich diese ewige Mantra, es ist ja gar nichts investiert worden in der Merkel-Zeit. Nicht Teile, Bildungsinvestitionen haben sich übrigens vervielfacht in der Merkel-Zeit. Also diese Mantra teile ich gar nicht, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Sie haben völlig recht, es ist ein großer, großer Paradigmenwechsel. Diese Art Verschuldung, hinter diese Weiche kommen wir nie wieder zurück. Auch übrigens die CDU-CSU nicht, die damit richtig Wahlkampf gemacht hatte. Das kann sie nie wieder. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von CDU-CSU gegen den Rest von AfD bis Linkspartei ist damit dahin. Das wird noch, auch politisch, wenn man so will, teuer zu stehen kommen. Für die Aufrüstung hätte ich es verstanden, weil das musste man aus dem Stand finanzieren. Das hätte man nicht aus einem laufenden Haushalt finanzieren können. Dafür langfristiges Investment in etwas, was man tatsächlich dann eine Zeit lang eben nicht gemacht hatte, nämlich für eine intakte Landesverteidigung zu sorgen oder eine veränderte, aber intakte Landesverteidigung. Das hätte ich noch verstanden. Dieses Infrastrukturvermögen verstehe ich nicht, weil man hätte zuerst gucken müssen, ob es wirklich die Sachen der Brücke am Geld scheitern oder an mangelnden Bauarbeitern, langer Bürokratie oder ich weiß nicht was. Und wenn man festgestellt hätte, okay, es scheitert am Geld, dann hätte man gucken müssen, wir holen das woanders her. Kann man es noch irgendwo anders herholen, ohne Schulden zu machen? Und wenn man das gecheckt hätte und gesagt hätte, nee, man kann es nirgendwo anders herholen, dann wäre ich für Schulden gewesen. Aber jetzt ist die Reihenfolge umgekehrt und das ist ein echter Fehler, da haben Sie recht.
Okay, das waren tatsächlich keine Themen, bei denen ihr auf Krampf lustig sein könnt. Aber vielleicht wird es ja mit der nächsten Frage ein bisschen heiterer, sage ich mal. Über welche Nachricht in der Politik habt ihr euch denn in diesem Jahr besonders gefreut? Gab's da was? Was hat euch erhellt?
Gut, da fange ich jetzt an. Das ist nicht so lustig. Es liegt vielleicht auch an der Vorgabe aus der Politik. Ja, weil die Politik ist halt grundsätzlich nicht so ein lustiges.
Seien Sie doch mal lustig.
Gerade heutzutage geht es so mit. Der findet es so mäßig komisch. Aber ich sag was mich wirklich gefreut hat. Und da können wir hier auch mal wieder zurückkehren zu unseren Ausgangspositionen, mit denen der Kollege Blome und ich vor vielen, vielen Jahren einmal angefangen haben. Als wir nämlich sozusagen von links und von rechts kamen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über den großen Erfolg der Linken bei den Bundestagswahlen. 8,8% finde ich extrem, ja. Bei den jungen Wählern ist die Linke einfach die stärkste Partei. Das finde ich eine ganz tolle Nachricht. Das ist so komisch. Schade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können das jetzt gerade nicht sehen. Der Kollege Blome lacht einfach nur dabei. Ja, es ist so wahnsinnig witzig, nicht? Ich finde es auch zum
Lachen. Ich frage mich, für wen es eine gute Nachricht ist, dass die Linkspartei...
Für die Demokratie zum Beispiel? Oder für die Leute, die irgendwie finden, dass man Alternativen für die gegenwärtige Politik auch haben muss, die nicht nationalpopulistisch sind oder nicht irgendwie so neofaschistisch? Für diese Leute ist es zum Beispiel eine gute Idee. Denn diese Linken... dort, nachdem sie sich eben sozusagen gehäutet haben, um diesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll, national angehauchten Flügel von Sarah Wagenknecht, sind einfach im Prinzip ganz anständige linke Sozialdemokraten, so wie die SPD früher mal war.
Sind sie nicht. Sind sie nicht. Doch. Sie wollen aus der NATO raus, sie wollen Milliardäre abschaffen. Wenn das die AfD sagen würde, wären wir hier komplett auf der Zinne. Abschaffen, ne? Abschaffen. Sie wollen Aldi, Lidl und so die großen Supermarketten zerschlagen, weil sie möchten eine Preisaufsicht haben. Sie haben im Gegensatz zu mir das Programm der Linkspartei nicht gelesen. Ich habe das gemacht, weil ich einen von denen im Wahlkampf in unserem großen RTL-NTV-Quadrell interviewen musste. Und da stehen so krasse, schrille Sachen drin, ja, dass mein Eindruck ist...
Es nennt sich Sozialismus und ich habe überhaupt nichts dagegen. Entschuldigung. Und ja. Ich sage jetzt was Schwieriges, weil wir sind ja hier unter uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Linkspartei ihr Wahlprogramm 1:1 umsetzen wird, dass sozusagen die bundesdeutsche Realität genau abgebildet wird nach dem Wahlprogramm der Linken, geht gegen null. Das bedeutet, ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht so beunruhigend oder wichtig, was die da reinschreiben. Was mich interessiert, ist, dass sie offensichtlich für junge Leute, das ist ehrlich gesagt ein Riesending, weil sonst ist die AfD bei den jungen Leuten ganz, ganz vorne, aber die Linkspartei ist eben noch ein bisschen vorne, für junge Leute ein alternatives Politikangebot machen können, was für mich im Wesentlichen durchaus total demokratisch ist, was ich progressiv finde, was für mich an den entscheidenden Stellen sozusagen in die richtige Richtung geht und an den entscheidenden Stellen eben auch nicht diese Kompromisse macht, die ehrlich gesagt andere Parteien, Grüße gehen raus an die Grünen, so im kompromittiert haben. Ah, Entschuldigung, deshalb freue ich mich für den Erfolg der Linken. Und übrigens, ich bin kein Parteimitglied und ich glaube, ich habe die auch noch nie gewählt. Aber ich finde es trotzdem gut.
Dann freue ich mich mit, aber überwiegend darüber, dass ich nicht mehr jung bin, weshalb ich also nicht in die Versuchung gerate, entweder die AfD zu wählen oder die Linkspartei. Also ich kann mich jetzt, die jungen Leute haben sich offenkundig entschieden zwischen, wir wollen aus der NATO raus und Aldi und Lidl zerschlagen oder aber alle Ausländer rauszuschmeißen. Okay, was sagt das jetzt genau über diese jungen Leute?
Ja, die haben ihre Träume halt noch nicht aufgegeben. Aber wollen wir mal über ihren Sohn reden? Haben sie nicht einen Sohn, der auch politisch aus der Art schlägt? Ich lese immer die Sachen, die er schreibt. Finde ich toll.
Wir dürfen jetzt hier keine Leute mit einbringen, die sich nicht selber äußern können, würde ich sagen.
Ja, und ich kann mich für meinen Sohn politisch nur schwer äußern, weil der denkt tatsächlich total anders als ich.
Politisch. Aber das spricht für die. Nein, aber Lorraine, das meine ich jetzt mal im Ernst, das sage ich jetzt sozusagen auch mal ohne Spaß. Ich finde, das spricht für die Familie Blome, dass das sozusagen bei denen möglich ist. Das ist gelebte Pluralität.
Sehr offen, ja.
Finde ich toll.
Grüße gehen raus an die Kinder.
Ja.
Und an die Mutter, die sie erzogen hat.
Okay, worüber haben Sie sich gefreut, Blome? Genau. Jetzt sind Sie dran.
Ich habe mich gefreut, ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber ich habe mich gefreut, dass bei der Wahl in den Niederlanden, gebe ich ein bisschen zu, ist ein bisschen abseitig, Geert Wilders so einen drüber gekriegt hat. Also zum ersten Mal diese ganz, ja, in vielen, vielen europäischen Ländern in den Umfragen oder in den Wahlen sich abzeichnenden Aufstieg der Rechtsradikalen, und anders kann man es ja gar nicht nennen, da gebrochen wurde. Und zwar von einer mittigen Partei, sogar etwas linksliberalen Partei, aber klar aus der Mitte stammenden, wo es sich gezeigt hat, dass man diesen Trend brechen kann. Und der zweite Trend, der erfolgreich gebrochen worden ist, war ganz kurz vor Weihnachten. Nämlich beim EU-Gipfel, wo die Europäer am Ende gesagt haben, wir schaffen es, die Amerikaner zu ersetzen, mindestens finanziell, wenn es darum geht, die Ukraine am Leben zu erhalten. Also die Ukraine durchzufinanzieren, indem, für 2 Jahre zumindest, indem die Europäer sich gemeinsam verschulden. Und damit, wie gesagt, an die Stelle der Amerikaner treten, die den größeren Teil der finanziellen Lasten ja getragen hatten, solange Joe Biden Präsident war.
Aber das,
und das ist so ein Zeichen von, man kann bestimmte Trends, die wir für gesetzt halten, brechen.
Okay.
Und zweitens, wir sind viel stärker, als wir glauben, wenn wir Europäer sind.
Ah gut, das finde ich interessant, was Sie da jetzt eben gesagt haben, weil ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wo das Grundsätzliche ist, weil jetzt irgendwie über irgendein momentanes, rein situatives Ereignis kann man sich freuen, kann man aber auch lassen, macht aber natürlich im Zusammenhang eines Jahresrückblicks nicht so viel Sinn. Jetzt durch Ihre Präzisierung habe ich es verstanden, Sie sehen darin sozusagen ein Hoffnungssignal für die Zukunft, der Nationalpopulismus in Europa ist stoppbar und sozusagen die Auflösung dieser internationalen sogenannten regelbasierten Weltordnung ist auch aufhaltbar, wenn die Europäer nur gut zusammenarbeiten. Das sind
es reimt
die
sich auf die 2 Buchstaben beziehungsweise 2 Worte, geht doch. Und das ist mein bestes Erlebnis in diesem Jahr. Und in der Rubrik nicht geht doch, sondern in der Rubrik geht noch, möchte ich auf einen Punkt kommen, auf den Punkt kommen, die Kategorie kommen, was nervt mich immer noch? Also womit geht's noch? Beziehungsweise was geht noch, um mich zu reizen, wenn Augstein spricht? Und das ist, habe ich mehrfach in diesem Jahr erlebt, weil wir das Thema natürlich aus Gründen immer wieder verhandelt haben, der Punkt, wenn irgendwann der Krieg in der Ukraine hoffentlich natürlich endet, im Waffenstillstand, Frieden oder wie auch immer, dann wird Augstein sagen, was er schon mehrfach gesagt hat, das hättet ihr aber viel früher haben können. Das hätte man viel, viel früher haben können. Und der ganze Wahnsinn des Krieges wird jetzt daran deutlich, dass man ihn beendet hat. Und das ist eine Volte, die bringt mich jedes Mal so in Wut, dass man es, glaube ich, auch merkt.
Aber das stimmt doch gar nicht. Das hängt doch sehr vom Ergebnis ab. Wenn der Krieg zum Beispiel so endet, dass die Ukraine die Krim zurückbekommt, würde ich zum Beispiel sagen, nee, das hätten sie nicht früher haben können. Dann hat sich das, wenn man so überhaupt in diesen Kategorien denkt, dass es so wichtig ist, die Krim zu haben, dass es wichtiger ist als 100.000 Menschenleben. Das meine ich jetzt ohne Sarkasmus, ja. Also wenn man in diesen Kategorien denkt, dann würde sich das gelohnt haben. Wenn der Krieg natürlich jetzt so endet, wie seit 1,5 Jahren die Front ist, dann würde ich sagen, ja, das hätte man schon vor 1,5 Jahren haben können, denn da war ja die Front.
Jetzt kriege ich eben diesen Puls schon, genau. Ja, klar. Mhm, genau. Ja, mit dem einzigen Haken, also eine Seite halt nicht aufhören wollte. Und das negieren sie einfach, das blenden sie halt so weg. Das ist krass, über den Ausgang dieses Krieges zu urteilen, das Ende dieses Krieges zu urteilen, ohne in Betracht zu ziehen, wer ihn eigentlich verlängert hat.
Okay, Leute, bitte nicht schon wieder eine Ukraine-Diskussion. Das reicht auch mir langsam. Da habe ich auch schon ein bisschen getriggert von. Aber Augstein, wir wollen es fair halten. Was ist denn dein Triggerpunkt beim Blome?
Pass auf, Lorraine. Ich kenne Blome ja schon lange und rede lange mit ihm. Und ich habe schon in der Vergangenheit, gab es irgendwann mal eine Situation, wo ich zu ihm gesagt habe, ich finde es interessant, wenn man sich mit Ihnen unterhält, weil Sie sehen hier ein Symptom und dort ein Symptom und dort eine Situation und dort ein Ereignis und so. Und was Sie irgendwie immer nicht machen, ist, Sie verbinden nicht die Punkte. You don't connect the dots. Sie sehen nie das größere Bild, sondern immer nur so einzelne Sachen. Und jetzt sage ich das ohne Häme, das kann daran liegen, dass der Kollege Blome eine Deformation professionell hat, dergestalt, dass er eben tagespolitischer Journalist ist und ehrlich gesagt sein Job darin besteht, irgendwie so zu gucken, was ist hier gerade passiert und was bedeutet das sozusagen im engeren Rahmen. Und das ist ja nicht so sehr mein Job, sondern ich denke irgendwie eher, okay, ich versuche es irgendwie so zu verstehen, was praktisch so die großen Linien unserer Gegenwart sind und so. Und naja, ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ich meine, er lacht jetzt natürlich, weil er das irgendwie lächerlich findet, was ich so sage. Aber ich finde es schon, weil wenn man zum Beispiel sich anguckt, es gibt 2 Sachen in diesem vergangenen Jahr, die passiert sind, die ich irgendwie für wirklich bemerkenswert halte, wo ich finde, das sind so die großen Bögen unserer Gegenwart, wo ich bei beiden Themen das Gefühl habe, er checkt es in Wahrheit nicht. Nämlich, das ist sozusagen Wucht und Ausmaß der nationalpopulistischen Revolution, die die sogenannte westliche Welt erfasst hat, die eben von MAGA über Brexit, Le Pen, AfD bis zu Netanyahu hingeht. Ja, bis da hört ja der Westen dann irgendwann auf. Und ich immer das Gefühl habe, Blome sieht das sozusagen nicht als ein gemeinsames, verbindendes, großes historisches Ereignis, einen großen historischen Strom, sondern sagt, das sind lauter so Einzelereignisse, die irgendwie im Grunde nichts miteinander zu tun haben. Erstes Thema. Zweites Thema, die Rückkehr des Krieges in die deutsche Öffentlichkeit und die Kriegsrhetorik, die Kriegsgewöhnung, die Normalität, mit der das alles so stattfindet. Das würde er wahrscheinlich auch sagen, irgendwie, ja, findet er richtig, findet er nicht so ein Problem, wundert ihn gar nicht so, sind die Russen halt schuld, ist ja, können wir ja nichts dafür und so. Während mich das total frappiert. Also diese beiden Bewegungen, Großentwicklungen von 25, nationalpopulistische Revolution und Rückkehr des Krieges, und die sind ja beide echt bitter, echt krass, habe ich das Gefühl, dass der Kollege Blome relativ achselzuckend so davor steht. Das triggert mich jetzt nicht in dem Sinne, dass mich das irgendwie wütend macht. Es macht mich eher so ein bisschen fassungslos.
Ich bringe Ihnen Ihre Fassung zurück. Ganz kurz. Das mit der nationalpopulistischen Revolution, die in einer gleichförmigen Woge über so ungefähr die ganze Welt schwappe, mindestens aber über die westliche, das sehe ich tatsächlich anders. Das hat natürlich Gemeinsamkeiten, es hat aber auch unfassbar viele Unterschiede. Und wenn Sie meinetwegen, weil wir nun mal Deutsche sind und in Deutschland leben, auf das Deutsche, auf die deutsche Ausprägung dieser Welle gucken wollen und darauf eine Antwort finden wollen, was Gründe und Zukunft angeht, dann kommen Sie zu anderen Schlüssen, müssen Sie zu anderen Schlüssen kommen, als wenn Sie das in Frankreich tun, in den USA tun und so weiter und so fort. Und das ist mir wichtig. Wir kriegen, wenn wir es zu einem riesengroßen westliche Weltphänomen ganz generell komplett überhöhen, keine adäquate Antwort mehr hin. So sehe ich das zumindest. Und was die Rückkehr des Krieges angeht, da verstehe ich vielleicht nicht fassungslos, aber das ist natürlich wirklich eine Zeitenwende, so wie der Fall der Mauer eine Zeitenwende war. Der Fall der Mauer leitete so einen Moment ein, wenn man im Rückblick guckt, einen eher kurzen Moment, wo man dachte, die Demokratie siegt in der ganzen Welt, der Rechtsstaat siegt, die Marktwirtschaft siegt, und das ist halt anders gekommen. Und darum sind wir zurück im Kalten Krieg de facto. Zu anderen Bedingungen und zu anderen Ausprägungen, aber in Wahrheit ist es die Konfrontation des Kalten Krieges entlang einer Grenze, die nur unwesentlich weit östlicher liegt, als die Grenze damals lag.
Aber als wir im Kalten Krieg waren, war es so, da war ich ja noch ein Kind, sozusagen als der richtige Kalte Krieg war, war ich noch relativ jung und habe mich auch nicht so doll für Politik interessiert wie heute zum Beispiel. War es denn so, dass man in den kalten Kriegszeiten dauernd in der Zeitung gelesen hat, die Russen bereiten den Krieg gegen uns vor? War das sozusagen die Haltung, die Russen, wir müssen mit einem Krieg rechnen, wie ihn unsere Großväter hatten, so wie jetzt der NATO-Generalsekretär gesagt hat. War das der Sound im Kalten Krieg?
Ich glaube, das war der Sound im Kalten Krieg, zumindest eine ganze Zeit lang, zwei Jahrzehnte vielleicht, nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann gab es eine Zwischenphase, würde ich sagen, mit der Entspannungspolitik. Und ganz am Ende, wir erinnern uns, Anfang der 80er Jahre, ging es um Nachrüstung. Warum stellen die Russen SS-20-Raketen im ganzen Ostblock so ungefähr auf? Wen bedrohen sie damit? Oder was soll das eigentlich? Müssen wir nachrüsten? Darüber ist eine Regierung zerbrochen in Deutschland. Eine Partei auch fast zerbrochen. Es gab die größte Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik gegen diese Nachrüstung. Also bis dahin größte Demonstration. Also insofern glaube ich, ja, darüber hat man diskutiert. Ob das Wort Krieg so oft fiel, weiß ich nicht genau. Aber die Bedrohung, glaube ich, war mindestens so präsent, war aber dann irgendwann veratmet. Und jetzt lernen wir dieses Veratmen neu.
Okay, ich würde sagen, wir gehen rüber zur nächsten und auch letzten Frage, was den Rückblick betrifft. Und danach gehen wir mal ein bisschen locker ins Quizzen. Wir brauchen hier, glaube ich, mal so ein bisschen eine Auflockerung. Sonst wird es hier wieder zu scharf. Gut. Wer ist denn so die Person, die euch im Jahr 2025 so im Gedächtnis geblieben ist? Egal ob jetzt positiv, negativ, wer wird für immer mietfrei in eurem Kopf seit diesem Jahr leben?
Naja, das ist ja klar, Lorraine. Das ist natürlich Donald Trump. Denn immer wenn man denkt, tiefer geht's nicht mehr, kommt halt der nächste Klopper daher. Und ja, also vielleicht hat der Mann auch seinen Zenit, das schreiben ja jetzt manche, schon überschritten. Und deshalb wird er jetzt endgültig wahnsinnig, einzahlend auf meine These, der Typ ist der Präsident der Vereinigten Staaten, ist geistig nicht mehr ganz gesund. Aber was er aus dem Tod eines Regisseurs gemacht hat und seiner Frau, dem Mord an diesem Ehepaar, mutmaßlich begangen vom eigenen Sohn, ist in einer Form ekelhaft gewesen, dass es hat nochmal alles unterboten, was ich bislang gesehen hatte. Das ist einfach der nackte Wahnsinn.
Ja, Donald Trump, okay. Ich habe jemand anderen, der tatsächlich bei mir mietfrei wohnen darf im Gedächtnis. Und zwar ein Mann, dessen Namen wir vielleicht gar nicht uns so sehr merken, aber vielleicht merken wir ihn uns als Figur. Jedenfalls sollten wir das tun. Und das ist Ahmed al-Ahmed, das ist der Mann, der nach dem Massaker von Bondi Beach sich auf diesen Attentäter gestürzt hat. Wir haben das alle gesehen im Fernsehen, wie er dem Mann die Waffe entrissen hat. Jetzt ist das natürlich schon mal an sich eine Heldentat, aber das finde ich jetzt noch gar nicht so bemerkenswert, weil ich stelle mir vor, wenn man so, weiß ich nicht, so ein Typ ist, der so denkt, man muss so männliche Heldentaten sowieso machen, jeden Tag und so, dann stürzt man sich halt auch auf Attentäter und in die Waffen hinein und so. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist das, was danach passiert ist. Nämlich, er hat ja dann die Waffe in der Hand gehabt und hat die auch gerichtet auf diesen Attentäter und dann hat er nicht ihn erschossen. Ja, er hat ihn nicht erschossen und nachher, als man ihn gefragt hat, warum hast du ihn eigentlich nicht erschossen, hat er gesagt, ist jetzt ein Zitat, was jetzt so überliefert, kolportiert ist, ist das Zitat war, ich bin nicht befugt zu schießen und einen Menschen zu töten. Er wollte eben nur verhindern, dass dieser Mensch tötet, aber er wollte eben selber nicht töten. Und das finde ich, ehrlich gesagt, in dieser Kombination, dass er hat ja da wirklich sein Leben riskiert, weil andere Leute hatten ja schon vorher versucht, den zu stoppen und sind dann erschossen worden. Wichtiger Punkt. Das heißt, er hat wirklich sein Leben riskiert und hat dann den Mann nicht erschossen. Und das finde ich so groß und so beeindruckend und so rührend und so toll, Entschuldigung, muss ich jetzt einfach mal so pathetisch auch sagen, hier so zum Jahresende, dieser Mann sollte vielleicht Vorbild sein für uns alle und ehrlich gesagt auch für die Weltpolitiker fürs kommende Jahr. Bam.
Ja, hast mir jetzt ein bisschen Gänsehaut verschafft, bin ich ehrlich.
Ja, ist ja auch krass, dieser Satz, ich bin nicht befugt, einen Menschen zu töten. Das finde ich toll.
Augstein, Sie haben völlig recht. Der Mann ist ein Held. Und zwar im besten, strahlendsten, pathetischsten, was immer Sie mögen, Sinne des Wortes. Aber das Interessante ist, Sie haben auch recht, der hat den dann nicht erschossen, obwohl er konnte. Das ist mir aber witzigerweise gar nicht so aufgefallen. Ich fand es viel spektakulärer, dass er es wissend um die eigene Todesgefahr auf sich genommen hat, diesen Attentäter zu entwaffnen. Und dann noch die Geistesgegenwart besaß, die Waffe sofort wegzustellen, damit er nicht dann von irgendeinem durchdrehenden Polizisten erschossen wird, weil er verwechselt wird. Das sind die beiden Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. Zuvor ist natürlich der irre Einsatz eines ganz normalen Menschen, und ich glaube nicht, dass er jeden Tag vorhatte, eine Heldentat zu begehen, nur weil er 1,80 groß ist, eines ganz normalen Menschen, der sich überwindet, sowas zu riskieren, einfach weil er es für selbstverständlich oder seine Pflicht hält oder es ein Reflex ist. Und wie es dann weitergeht, fand ich gar nicht so spektakulär. Es ist es so, wie Sie es beschrieben haben, und ich will es auch gar nicht kleinquatschen, aber das Eigentliche ist doch, ich mache das jetzt einfach. Das ist doch das Atemberaubende. Und, wie soll man sagen, uns zur Demut Anleitende.
Ich habe dieses Beispiel auch deswegen gewählt, und jetzt kommt vielleicht eine Wendung, die Sie vielleicht ein bisschen wundert. Der Attentäter, den er da überwältigt hat, der ist dann ja weggelaufen und hat sich ein neues Gewehr genommen und hat weitergeschossen und hat danach auch noch Leute erschossen. Das bedeutet, wenn Ahmed al-Ahmed ihn erschossen hätte, hätte er danach nicht noch andere Leute erschießen können. Und dadurch wird das Ganze, und das meine ich jetzt echt ernst, darüber kann man mal ganz in Ruhe nachdenken, zu echt einem schwerwiegenden ethischen Problem im Prinzip. Denn er hat sozusagen nicht den Mann davon abgehalten, noch weitere Menschen zu erschießen, weil er sozusagen gesagt hat, ich bin ihm hier nur in den Arm gefallen, in dem Moment, in dem ich ihn gesehen habe, aber meine Befugnis sozusagen, oder mein, wie soll ich das sagen, meine moralische Selbstermächtigung geht nicht so weit, dass ich ihm sein Leben nehme. Und was der Typ dann danach gemacht hat, dafür war dieser Ahmed al-Ahmed nicht mehr zuständig. Und das finde ich, das sprengt jetzt tatsächlich ein bisschen den Rahmen hier unserer Unterhaltung, aber darüber musste ich dann wirklich sehr nachdenken, weil vielleicht, man müsste jetzt ja sagen, die Angehörigen der Menschen, die der danach erschossen hat, wären vielleicht ganz froh gewesen, wenn er schon vorher selber umgebracht worden wäre. Aber dieser einzelne Mensch wollte das nicht auf sein Gewissen nehmen, weil er gesagt hat, das kann ich nicht tragen. Und das finde ich ethisch, gerade in diesen ganzen Themen, mit denen wir es hier im Moment zu tun haben, wie weit helfen wir der Ukraine, wie stehen wir dazu, was die Israelis in Gaza machen, wie stehen wir überhaupt sozusagen zum Leid der Welt, wo ist da unsere Rolle, wo ist unsere Position als Gesellschaft, aber auch als Einzelner, finde ich so eine schwerwiegende ethische Entscheidung total weiß ich nicht, das finde ich irgendwie so gewichtig. Und darüber kann man sehr, sehr lange nachdenken, ohne das jetzt in eine oder andere Richtung so schnell so zu entscheiden. Verstehen Sie, was ich meine?
Augstein, da haben Sie recht. Darüber müsste man mal länger und in Ruhe nachdenken und nochmal reden. Auf jeden Fall ist es noch ein Wunder kurz vor Weihnachten gewesen.
Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Quiz. Das könnte
zum
auch ein Wunder
Teil,
werden.
Meinst du?
Zum heiteren Teil. Es könnte auch ein Wunder werden, nämlich wer gewinnt.
Du musst jetzt den Buzzer einführen.
Ja.
Hier ist schon wieder die ganze Zeit der Buzzer im Einsatz.
Genau, ihr habt jetzt einen Buzzer vor euch und ich habe nach eurem Wunsch natürlich die Regel verändert und der Gewinner wird beschenkt sozusagen vom Verlierer und zwar mit Geld.
Ja, bezahlt.
Die Anzahl der richtigen Antworten. Bezahlt, genau. Die Anzahl der richtigen Antworten multiplizieren wir mal 10 und dann geht das über den Tisch.
Das erinnert mich an diesen Spendenlauf, den es früher immer gab in der Schule,
ja,
wo man
genau.
Dann irgendwie immer so für jede Runde, die das eigene Kind läuft, musste man so 5 Euro bezahlen. Da gab es dann so Leute, die so mit Entsetzen festgestellt haben, dass die eigenen Kinder viel, viel sportlicher waren, als sie gedacht hatten. Und dann war ich bei der 15. Runde dann so, es reicht jetzt, Finn, lass doch mal.
Gut, so könnt ihr es euch vorstellen, genau. Und ihr könnt natürlich am Ende selber entscheiden, was ihr mit der Kohle macht, aber ich gebe euch dann vorsichtshalber meine Kontonummer dann direkt durch nach der Aufnahme.
Leg mal los. Doch, wahnsinnig lustig. Also leg mal los jetzt.
Okay, also wie gesagt, es gibt Zitate für euch aus der Politik, aber auch aus euren eigenen Mündern von dem ganzen letzten Jahr. Also da ist einiges zusammengekommen. Und ich würde sagen, jeder, der meint, die Antwort zu wissen, buzzert einmal und dann darf er erst sprechen. Das ist wichtig, damit wir auch wirklich auseinanderhalten können, wer den Punkt dann bekommen darf. Okay, ich fange einfach mal mit was Leichtem an. Es geht los. Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt. Wer hat's gesagt?
Ich hab gebuzzert. Blume.
Und? Wer hat's gesagt?
Friedrich Merz.
Das ist korrekt.
Als Frau Klöckner die CSD-Fahne abgenommen hat. Beziehungsweise an einem bestimmten Tag nicht aufhängen wollte.
Auch noch hier Zusatzinfos, perfekt.
Ich hab jetzt schon das Gefühl, Lorraine, dass das Ganze dass ich hier benachteiligt werde. Aber gut, ist egal.
Warum?
Mach nichts.
Du hast doch auch einen Buzzer vor dir.
ja.
Das stimmt.
In your face, sehr gut.
Den Buzzer habe ich, das stimmt. Aber
so, jetzt mal. Ich bin gerade fit, komm.
Nächstes Zitat. Fuck. Ich liebe Europa. Wer hat's gesagt?
Augstein hat's gesagt.
Das ist falsch. Also hat er bestimmt auch schon mal, aber in diesem Fall war es Trump.
Sehr gut.
Bei einer Rede zu seinen Anhängern, als er sagt,
die
Migration
zerstört. Und wenn er was falsch sagt, wird ihm dann sein anderer Punkt abgezogen? Wenn Blume was Falsches, wird dann der Punkt abgezogen?
Das haben sie gesagt, vor 2 Folgen haben sie gesagt, ich liebe Europa.
Ja, das stimmt.
Ich liebe Europa, ich liebe Frankreich.
Ja. Aber das war nicht das, was ich aufgeschrieben hatte. Genau, gilt nicht? Ja, das ist eine gute Frage.
Gilt nicht.
Das mit den Punkten, also ja, können wir jetzt noch dazu nehmen. Entweder man kriegt einen Punkt abgezogen oder der andere kriegt einen Punkt, wenn man was Falsches gesagt
dann
hat.
Dann kriegt der andere einen Punkt, kriegt einen Punkt.
Dann
das
steht es jetzt
1-1.
Genau, alles wieder
sehr gut, sehr gut.
Auf
ich
Null.
Ich habe es richtig gesagt und Sie kriegen den
Punkt. Blome ist sein eigener größter Feind.
Ich habe es gesagt, richtig gesagt und kriege keinen Punkt, stattdessen kriegt...
Okay.
Schlechter Verlierer.
Nächstes Zitat.
Ja.
Friedensfürst Wladimir will gar keinen Frieden.
Augstein weiß es.
Augstein?
Das hat natürlich Blümchen gesagt.
Ist das
klar.
Ist korrekt. Zweiter Punkt für Augstein.
Dann kriege ich jetzt mit 2-1.
Dann kriege ich jetzt den Punkt, weil ich es gesagt habe.
Nein, ich führe mit 2-1.
Ja,
toll.
Richtig.
Das ist ein ganz tolles Spiel. Lorraine, sehr gutes Spiel, was du dir da ausgedacht hast. Sehr gut.
Ist übrigens
nochmal deine Kontonummer.
Ja, die kriegst du gleich. Ist übrigens eine Folge von Mitte Mai, für alle, die nochmal nachhören wollen.
Ja, klar, wusste ich auswendig. Weiß ich doch.
Das wird jetzt die Zugriffszahlen, ich glaube, also in stratosphärische Höhen.
Weitermachen. Ich bin so gespannt, Lad. Also,
okay.
Dann muss ich gleich los.
Okay. Habeck ist ein Loser. Wer hat das gesagt?
Ich, Augstein.
Das ist auch korrekt.
Ja, ich bin dafür mit 3-1, wer hätte das gedacht? Ich hatte
noch
eben
ganz
gedacht,
unmotiviert.
Ich habe verloren.
Ich glaube, wir hätten mit dem Spiel anfangen sollen.
Das stimmt gar nicht, das hat Söder gesagt.
Mein Problem ist, ihr merkt jetzt habt ihr einen Einblick in meinen, ich habe eigentlich einen schlechten Charakter, ich weiß nicht, ob das hier schon mal aufgefallen ist. In Wahrheit bin ich ein ganz niedriger, eifersüchtiger, neidischer Mensch.
Neidisch.
Und das merkt man daran, dass ich nicht gewinnen kann.
Neidisch.
kann nicht verlieren, aber ich kann auch nicht gewinnen.
So.
Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich bin gespannt, ob ihr das wisst. Wer hat gesagt, ich mache sie eigentlich nicht mehr? Ist auch gar nicht so lange her. Denk, denk, denk. Beide gucken ganz nachdenklich.
Wer ist denn mit sie gemeint?
Ich mache sie eigentlich nicht mehr.
Ja, das ist
so wie bei.
Das ist jetzt halt die Frage.
Bei Marathonmann,
ne?
Wo Laurence Olivier Dustin Hoffmann immer fragt: Sind sie in Gefahr? Sind sie in Gefahr?
Ja,
der weiß immer nicht, wovon die Rede ist.
Er weiß gar nicht, wonach
gefragt wird. Ich sag mal, das sie wird klein geschrieben. Also ist jetzt keine Person. Ich mache sie eigentlich nicht mehr.
Was denn?
Ja, weiß ich doch auch nicht.
Soll ich einen Tipp geben? Oder auflösen?
Ja, ja, Tipp.
Tipp. Okay. Gesagt wurde das in Bezug auf eine Geste.
Ah, die Raute. Angela Merkel.
Das ist korrekt.
Sie macht in der Sternstunde von RTL. Ich war dabei.
Wow, das wusste ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen.
Ich mache sie eigentlich nicht mehr die Raute,
cool.
Weil das irgendwie und so weiter.
Egal,
das
ist ja, Doppelpunkt, hat, ja, Doppelpunkt. Trotzdem, ich führe aber immer noch mit 3-2.
Nein, es gibt einen
3-2,
Doppelpunkt.
3-2. Naja, mit Tipp eigentlich nur einen halben Punkt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut.
Nein. So fangen wir gar nicht erst an. 3-2.
Okay.
Weiter.
Dann geht's weiter. Netanyahu ist doch praktisch der Putin des Nahen Ostens.
Das habe ich gesagt, das ist ja eh klar.
Ich habe aber gebuzzert.
Nein, das ist Quatsch. Ich habe schon vorher gesagt, das habe ich
gesagt. Wir brechen hier die Spielregeln.
Eigentlich muss gebuzzert werden, ja.
So. Ja, ach Quatsch. Aber das hörst du ja sowieso nicht, weil Teams das rausfiltert.
So,
also,
so sind die Linken.
Habe ich gesagt.
Sie halten sich an keine Regeln und wundern sich dann, dass die Rechten es auch nicht tun.
Okay, sagen wir, das war ein Testzitat. Ihr habt die Regeln nicht befolgt, deswegen machen wir weiter mit dem nächsten. Keiner kriegt einen Punkt.
Ich habe die Regeln befolgt?
Ja, aber ich war vor Ihnen dran.
Ja, aber dann hat er ja schon die Antwort gesagt. Du hättest ja vielleicht auch was anderes gesagt.
Ah, Lorin, sehr clever.
Ja.
Was?
Okay. Ich mache weiter. Das nächste Zitat. Mit den Grünen ist kein Richtungswechsel und keine Koalition möglich. Wer hat das gesagt?
Weiß ich nicht.
Sehr witzig.
Bist du beide?
Söder.
Söder ist korrekt. 3-3, oh mein Gott.
Oh fuck.
5-3 steht's schon, wenn man ehrlich ist.
Okay, die Frage ist: Wollt ihr jetzt die entscheidende Frage oder wollen wir noch mehr?
Ja.
Wir brauchen die entscheidende Frage.
Okay, wir brauchen die entscheidende Frage. Da muss ich ja einmal in meine Liste gucken, welches Zitat sich jetzt am allerbesten dafür eignet. Und ich würde mal sagen.
Mist, ich bin jetzt so aufgeregt, ich bin so nervös.
Ja, wir nehmen das Zitat, das ist wirklich gespenstisch mit dieser Maschine. Wer hat das gesagt?
Ich, Augstein, das habe ich gesagt.
Das ist falsch. Aber es war nah dran, weil es war Blome. Blome hat es gesagt, als es um die Folge mit der KI ging.
Habe ich die ganze Zeit gesagt, dass ich das gesagt habe? Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin nur nicht zu Wort gekommen.
Okay, dann hat er gewonnen durch meinen Fehler.
Genau.
Ja, oh Mann, jetzt Blome ist die Laune wieder im Keller.
Neidlos. Neidisch sozusagen, erkenne ich an, dass er gewonnen hat.
Jetzt müssen wir ganz schnell, Sie drucken mal das Geld, das ich kriege.
Ja.
Ja, also
es sind, ganz schnell nach
es
vorne
sind
gucken.
40 Euro dann im Grunde, ne? Genau.
Fuck.
4 Punkte macht 40 Euro in die Tasche von Blome auf mein Konto.
Jawohl. Ja, genau, so wird es gemacht. Und in der nächsten Folge, im nächsten Jahr, löse ich auf, wohin ich das gespendet habe.
Okay,
sehr schön.
Vielleicht an dich, Lorin. Vielleicht.
Vielleicht.
Wenn du Spendenquittungen ausstellen kannst.
Ich werde einen Weg finden. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende. Natürlich nochmal Glückwunsch an dich, Blome. Schön, dass du so glänzen konntest jetzt hier zum Ende des Jahres nochmal. Und meine letzte Aufgabe an euch ist jetzt, weil wir wollen ja auch ein bisschen ausblicken ins Jahr 2026, formuliert bitte mal beide eine Schlagzeile, die ihr im nächsten Jahr gerne lesen würdet.
Deutschland übertrifft Wachstumserwartungen bei weitem. AfD überraschend schwach im Osten. Donald Trump hat sich in beide Füße geschossen.
Das waren jetzt 3 Schlagzeilen.
Ja.
Der Mann liefert.
Wie haben Sie das rausgekriegt? Wie hat er das rausgekriegt? Ich frage mich die ganze Zeit, wie hat Augstein rausgekriegt, dass ich 3 verschiedene Schlagzeilen. Das hat Ihnen der Teufel gesagt.
Sehr schön, sehr schön. Die Schlagzeile, die ich gerne hätte nächstes Jahr, ist Ukraine-Krieg beendet, dauerhafter Frieden in Gaza, Friedensnobelpreis für Donald Trump. Das fände ich toll.
Und ich glaube, wir können also auf eine Schlagzeile, liebe Lorin, liebe Hörer und Hörerinnen und lieber Augstein, einigen. Und die lautet: Der Podcast des Jahres ist Augstein und Blome.
Absolut.
Ach was, nein. Mir reicht es so, wie wir das machen. Ich finde, ich brauche gar nicht den Podcast des Jahres irgendwie so. Mir reicht es auch so, wenn wir das hier einfach so weitermachen.
So, wenn sie das Wasser, das in den Wein plätschert. Ich habe hier eine Amphore besten Weines hingestellt. Sie versoffene, ich weiß nicht was.
Okay, egal. Also frohes neues Jahr euch beiden. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis nächstes Jahr. Und tschüss.
Tschüss und vielen Dank auch an alle, die immer jede Woche mithören. Und wir sind schon bei fast 150 Folgen. Ich finde, das ist eine ganz stolze Zahl. Ihr könnt ganz stolz auf euch sein. Ihr unterhaltet das Publikum perfekt. Schönes neues Jahr.
Moment, ganz kurz. Ist das hier ein Unterhaltungsformat? Dann bin ich hier falsch.
Tschüss. Frohes neues Jahr.
Tschüss.